Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, aufgezeichnet am Sonntag, dem 26. Mai 2024, aus aktuellen Gründen. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Pierre Heumann. Und Pierre Heumann hat heute aus heiterem Himmel erlebt eine Attacke, einen Raketenangriff der Hamas in Tel Aviv. Lieber Pierre, herzlich willkommen. Gut, dass du da offensichtlich nicht in Mitleidenschaft gezogen worden bist. Wie ist die Lage, wie ist die Situation jetzt in Tel Aviv?
In Tel Aviv ist wieder ruhig, so wie es in den letzten 4 Monaten auch ruhig war. Diese Raketensalve, es waren 10 Stück, die aus dem Gazastreifen auf Tel Aviv ins Zentrum abgefeuert wurden, die hat eigentlich alle überrascht. Ich muss sagen, als ich die Sirenen hörte, habe ich gar nicht realisiert, was das jetzt soll. Und bin dann aber ins Treppenhaus gegangen. Wir haben hier keinen Schutzraum, weil das Haus ist ein bisschen zu alt. Aber es ist eigentlich letztlich nichts passiert, weil die Raketen wurden entweder abgefangen vom Iron Dome, diesem Abwehrsystem, oder sie sind im offenen Feld gelandet. Und wenn die im offenen Feld landen, dann greift der Iron Dome nicht ein.
Was sind das für Raketen, die da abgeschossen werden?
Das sind zum Teil selber hergestellte, die Hamas selber herstellt. Das sind zum Teil geschmuggelte über die Tunnels im Gazastreifen, die Israel jetzt vernichten will. Ich weiß nicht, ob sie alle finden, weil es sind ziemlich viele. Zum Teil kommen die Raketen auch übers Meer. Das heißt, sie werden irgendwie abgeworfen und werden dann von der Hamas in Empfang genommen, von Tauchern oder so. Aber man sieht den Einschlag, also im offenen Feld, wo die gelandet sind, in der Nähe von Herzliya, ein bisschen nördlich von Tel Aviv, da sieht man, das ist ein zünftiges Loch. Und wenn die auf ein Haus fällt, dann, ja, dann ist es nicht gut. Wobei ich sagen muss, Tel Aviv hat seit 4 Monaten Ruhe von diesen Raketen, aber im Süden des Landes, die sind täglich mit Raketenalarm und Raketen konfrontiert. Und auch im Norden von der Hisbollah, da fallen auch täglich 10 bis 50 Raketen und Drohnenangriffe, also die Killer-Drohnen. Und vielleicht nur noch ein Punkt. Der Norden ist im Prinzip praktisch leer, weil die Leute sich nicht mehr sicher fühlen dort. Und die wurden entweder evakuiert oder sind freiwillig geflüchtet, sage ich jetzt mal, und sind in Hotels untergebracht. Und im Süden haben sie begonnen, wieder zurückzukehren, nachdem sie auch dort evakuiert worden sind. Und mal sehen, ob das so bleibt oder ob sie wieder wegziehen.
Was bedeutet dieser Angriff jetzt auf Tel Aviv? Was löst das aus? Wie wird das auch politisch eingeordnet? Was wird da der unmittelbare Impact von dem sein?
Ich muss sagen, ein Raketenangriff auf Tel Aviv hat eine andere Größenordnung als ein Raketenangriff auf den Süden. Raketenangriffe auf den Süden, das ist schon fast Routine. Das vermeldet man, bitte Schutzraum aufsuchen und dann geht das Programm weiter. Tel Aviv ist die Metropole, das ist hat einen anderen Stellenwert. Es stärkt, würde ich jetzt mal sagen, die Hardliner, die sagen mit diesen Leuten, also es gibt die Leute, die von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen. Und ich muss sagen, die werden hier immer mehr als Naivlinge angesehen, weil die Hamas sagt ja fast täglich, man müsse Israel zerstören. Und mit diesen Raketen haben sie das im Sinn. Der einzige Grund, warum Israel noch steht, ist dieses Abwehrsystem. Ich meine, wenn dieses Abwehrsystem nicht so gut funktionieren würde, dann wäre das jetzt ein Trümmerfeld, vielleicht ähnlich wie Gaza.
Bleiben wir kurz bei diesem Iron Dome, bei diesem Raketenschutzschirm. Vielleicht nicht allen Zuschauern bewusst, wie das genau funktioniert. Kannst du das erklären? Und wie sieht da eigentlich die Nachschubsituation aus? Also das muss ja vermutlich auch mit Waffen alimentiert werden. Hat man da genügend Waffen? Wie funktioniert das Ganze?
Also der Nachschub kommt von den Amerikanern weitgehend. Das muss man sich so vorstellen, das sind so, sieht aus wie so eine Holzkiste von außen, mobil, die kann man verschieben, je nachdem, wo die Gefahr vermutlich droht. Und dann hat es ein ziemlich kompliziertes System, ein Radarsystem, das erfasst, wann und wo die Rakete abgefeuert wird in Gaza. Die rechnet in Nanosekundenschnelle die Flugbahn aus und berechnet, wo die Rakete hinfallen wird. Jetzt, wenn der Iron Dome ausrechnet, dass diese Raketen in ein Zentrum, in den umbauten Raum fällt, dann wird sie in der Luft zerstört und fällt dann entweder ins Meer, je nachdem, oder auch in der Stadt rund. Und das sind dann so kleine Stücke, die auch gefährlich sein können, wenn sie einen treffen, aber doch nicht so wie die Rakete.
Ja.
Das
Und
gibt so.
ist diese Schutzfunktion jetzt gewährleistet oder muss man sind auch Befürchtungen in Israel da, dass vielleicht einmal die Munition ausgehen könnte, wenn dieser Raketenbeschuss einfach andauert?
Die Amerikaner haben gedroht, dass sie einen Teil der Munition nicht mehr liefern oder besser gesagt eine Pause einlegen, um die Israelis in Rafah ein bisschen zur Zurückhaltung zu ermuntern. Aber sie haben nie gesagt, dass sie die Geschosse für den Iron Dome einschränken würden, weil das ist man muss sagen, so ein Abschuss kostet etwa $50.000. Das ist also ein teurer Spaß. Und deshalb wird das nur eingesetzt, wenn man das Gefühl hat, ja, also wenn die ausgerechnet haben, dass das auf den umbauten
Dass es gefährlich ist. Ja. Sonst lässt man das, sonst lohnt sich das dann nicht, einfach quasi sozusagen in der Luft das abzuschießen. Wie
Genau.
siehst du
Interessant
diese?
ist
Ja, bitte.
vielleicht, das weiß man jetzt, seit etwa einer Stunde, dass die Abschussrampe relativ nah an einer israelischen Truppe war in Rafah, oder ja, in Rafah, wo die Israelis jetzt vorrücken und hier eben nach diesen Abschussrampen suchen. Das war so fast symbolisch. Die Hamas wollte sagen, ihr könnt uns nichts anhaben, oder ihr könnt uns nicht quasi stören. Wir machen weiter, ob ihr hier seid, ob ihr in der Nähe seid oder wo auch immer. Das ist also ein ziemlich starkes Zeichen der Hamas.
Haben die israelischen Streitkräfte mit dem gerechnet, dass so ein Raketenangriff noch möglich ist? Immerhin haben wir jetzt seit einigen Monaten Krieg. Es geht ja darum, letztlich diese Hamas aus Sicht Israels unschädlich zu machen. Offensichtlich sind da immer noch die Kräfte und Kapazitäten vorhanden für solche Angriffe. Wie ist das einzuschätzen?
Ich dachte am Anfang des Krieges, dass das möglich sein wird, dass die Hamas militärisch stark eingeschränkt oder vernichtet wird. Also die Infrastruktur. Ich glaube das nicht mehr aus zwei Gründen. Erstens ist die Hamas in der Lage, Raketen selber herzustellen und für Nachschub zu sorgen. Und zweitens bekommt sie laufend Zulauf, bekommt sie Unterstützung von Teenagern, 14 bis 16, ein bisschen ältere, die sich jetzt der Hamas zur Verfügung stellen als Soldaten, als Techniker oder was auch immer. Also die Hamas ist eigentlich, das ist mein Eindruck von dem, was ich höre, ist nicht geschwächt, obwohl seit 8 Monaten Krieg herrscht. Das ist ein, und der Krieg wird laut israelischen Angaben wird noch einige Monate dauern, weil Netanyahu ist immer noch davon überzeugt, dass er dieser Hamas ein Ende setzen kann militärisch.
Ist Israel im Begriff, diesen Krieg zu verlieren? Eine Armee, die ja zu den Besten der Welt gehört, gegen eine Guerilla-Terror-Organisation, die nicht so gut ausgestattet ist, aber natürlich mit der asymmetrischen Kriegsführung kommt. Wie beurteilst du das? Ist dieses Szenario denkbar, dass Israel diese Auseinandersetzung, ich rede jetzt mal nur vom Militärischen, nicht vom Politischen, dass man das verliert, dass das einfach nicht gelingt.
Also bis jetzt würde ich sagen, hat Israel den Krieg verloren, bis heute, aus zwei Gründen. Erstens ist Nein, aus mehreren Gründen. Erstens ist der Ruf Israels ist erledigt, weltweit. Wenn man den Gerichtshof in Den Haag ansieht und die mögliche Anklage gegen Netanyahu, auch aus Den Haag, sich vergegenwärtigt. Es gibt Universitäten, die die Zusammenarbeit mit den israelischen Instituten einschränken. Es gibt Länder, die die Beziehungen abgebrochen haben zu Israel. Israel ist eine Art eine toxische Marke geworden. Und das ist ein Riesenverlust für ein Land, das vom Export lebt und von der Hightech-Industrie, die auch exportiert wird. Das ist
Merkt
das
man, darf ich
eine.
ganz schnell einhaken, merkt man das? Also ich sage jetzt mal, diese Empörungswelle, eben dies, was du sagst, die toxische Marke, ist das spürbar ganz konkret, dass man das merkt im Sinne von gekündigten Partnerschaften, vielleicht Verträge, Absatzverträge oder eben auch militärische Unterstützung, die da zurückgeht, wird das konkret?
Ja, es gibt keine Statistik, aber man kann das so anekdotisch feststellen. Ich habe vor 2 Tagen mit einem Cyberingenieur gesprochen, der war hier an einer Konferenz und in der Regel kommen da Dutzende von Ländern zusammen. Und er sagt, jetzt waren wir praktisch nur, also wir Israelis waren praktisch unter uns. Das heißt, die Leute kommen nicht mehr, weil sie Angst haben, weil es politisch nicht opportun ist, im Moment hierher zu kommen. Und das spürt man. Man spürt es nicht in den Restaurants und auf der Straße. Die Leute, das Leben ist, also hier in Tel Aviv, einigermaßen normal. Aber die Stimmung ist sehr schlecht. So mein Spruch ist, wenn mich jemand fragt, wie geht's, dann sage ich, ja, solange ich keine Nachrichten sehe, geht's mir gut. Also das ist
Wahnsinn.
so.
Du hast es angesprochen, ich meine, die Empörung ist sehr groß. Wir kommen vielleicht noch etwas danach auf diese Urteile oder versuchten Haftbefehle in Den Haag, aber die Empörung ist groß, das ist offensichtlich. Wir sehen es in den Medien. Es gibt da viel, auch die Freunde Israels sind besorgt, oder dass sich jetzt da sozusagen die ganze Weltöffentlichkeit gegen das Land stellt. Wie wird das in Israel beurteilt? Ihr habt ja eine auch lebhafte Opposition. Es gibt Zeitungen, die vom ersten Kriegstag an die Regierung Netanyahu scharf kritisieren. Das ist also nicht irgendeine Mono-Meinungsblock, sondern es gibt da auch, so wie ich das wahrnehme aus der Distanz, unterschiedliche Stimmungen, Wahrnehmungen. Wie ist denn sozusagen die Beurteilung in Israel dieses Kriegs, der Kriegsführung? Was ist da das Wesentliche an dieser Debatte?
Das Wesentliche, und ich glaube, da herrscht weitgehend kein Konsens, aber eine Mehrheit. Die Leute werfen der Regierung vor, insbesondere Netanyahu, dass er kein Kriegsziel hat. Also, es ist schon 3, 4 Mal vorgekommen, dass die israelischen Truppen in einer Stadt waren, in Gaza, haben dort, ich sage jetzt mal, aufgeräumt, aus ihrer Sicht, und sind dann wieder abgezogen. Und kaum waren sie draußen, ist die Hamas wieder nachgerückt. Das heißt, die Hamas ist nicht geschwächt worden, sie ist noch da. Und es gibt kein Kriegsziel im Moment. Also mit Ausnahme von Hamas vernichten, das sagt Netanyahu etwa 3, 4 Mal am Tag, wenn er überhaupt spricht zum Publikum. Aber es ist unklar, was er will. Es ist unklar, wer die Macht übernehmen will. Und da wird öffentlich, aber vor allem auch hinter den Kulissen gestritten, soll es eine Militärregierung geben, also israelische Militärregierung. Will man die PA, die palästinensische Behörde, den Abbas quasi als Regierungsbehörde dort einsetzen? Will man mit Golfstaaten, Dubai, also Vereinigte Arabische Emirate, Saudis, vielleicht auch noch Amerikaner? Alles unklar. Und was man dem Netanyahu vorwirft, ist, dass er sämtliche Diskussionen über die Zukunft, also nein, ja doch, über den Tag danach, dass er die nicht zulässt, abdrückt. Das hat Benny Gantz, der im Kriegskabinett ist, hat das letzte Woche thematisiert und hat gesagt, wenn wir bis Anfang Juni kein konkretes Ziel haben, wie du dir das vorstellst, dann ziehe ich mich zurück aus der Regierung.
Die Empörung ist ja die Empörung bei uns im Westen, in Europa, entsprechend, die zielt ja nicht auf diese Frage, was dann in Zukunft kommt, sondern die Kritik und jetzt auch mit dem Kriegsgericht in Den Haag, die richtet sich ja direkt gegen die Art der Kriegsführung. Ich habe ja gesprochen mit dem Alistair Crook. Der hat hier gesagt, ich kann das nicht überprüfen, das ist seine Einschätzung. Er hat gesagt, ja, diese Kriegsführung sei völlig deplatziert, der Israeli, weil diese Tunnels, die befinden sich da auf 17 Meter Tiefe, die kannst du gar nicht mit Bomben treffen. Das ist zum Teil sehr tief unten. Das ist, erinnert etwas an die, wenn auch auf viel höherem technologischen Level, an die Bunker- und Tunnelanlagen im Vietnamkrieg, wo ja die Amerikaner sinnlos Bomben abgeworfen haben. Und das hat überhaupt nicht diese Infrastruktur verletzen können. Also die Kritik richtet sich ja gegen die Kriegsführung Israels. Man sagt, das ist wirkungslos, das bringt nichts. Damit werde man die Hamas nicht schlagen. Im Gegenteil, es laufen ihr immer mehr zu. Es sei ein Kriegsverbrechen. Es gibt die, die sagen, das ist ein Genozid. Das ist ja auch so der Maximalvorwurf, der da erhoben wird. Wie wird denn diese Kriegsführung beurteilt in Israel? Ist das sozusagen, scheiden sich da die Geister oder sind die meisten Leute der Auffassung, er kann gar nicht anders handeln? Was soll er denn machen? Wie soll man sich denn wehren dagegen? Wie läuft diese Diskussion in Israel?
Die läuft total anders als im Westen oder als in Europa, so wie ich das sehe. Erstens, die Medien zeigen nur die israelische Sicht. Also man sieht, was man in Europa sieht, die zerstört das Trümmerfeld und die Palästinenser, die keine Wohnung mehr haben oder kein Haus mehr haben. Und die sieht man hier eigentlich nicht. Man sieht nur das Trümmerfeld, aber anonym. Also man sieht nicht, wer dort gewohnt hat. Man sieht alles aus der Optik der Soldaten. Also es gibt Embedded Journalists, die fahren mit, aber dann ist immer, im Hintergrund ist immer die Armee sozusagen oder vorne. Und es wird immer gesagt, ja, diese armen Soldaten, die sind jetzt schon seit mehreren Monaten im Feld, das stimmt. Die sind von zu Hause weg während Monaten. Und das ist das eine. Das andere ist, es gibt sehr wenig Empathie für die Palästinenser, nachdem hier auch die Medien täglich Familien der Geiseln zeigen, also Mütter, Väter, was auch immer, von Leuten, die seit 8 Monaten im Gazastreifen festgehalten werden unter schlechten Bedingungen, unter schlechtesten Bedingungen. Frauen werden vergewaltigt und werden gefoltert, gedemütigt. Und deshalb gibt es eigentlich sehr wenig Empathie für die palästinensische Bevölkerung. Nach so einem Angriff wie heute sinkt die Empathie gleich nochmals, würde ich jetzt mal annehmen. Und im Süden ist, also im Süden Israels, die sind, wie gesagt, täglich mit solchen Angriffen konfrontiert. Das ist die Frage, also wenn man jetzt fragt, ja, wie kann man das lösen? Es gibt einen Vorschlag, den die USA ausgearbeitet haben mit den Saudis, also quasi die Saudis anerkennen Israel, neben diplomatische Beziehungen oder eine Normalisierung der Beziehungen. Amerika verspricht den Saudis Unterstützung gegenüber dem Iran und die Israelis müssen als Gegenleistung einen Pfad, eine Roadmap definieren, um den Palästinensern einen Staat zu geben. Das klingt sehr gut. Das klingt sehr gut. Es ist ja nur ein Roadmap. Also es ist nicht quasi schon Grenzen gezogen. Es ist einfach eine Absichtserklärung. Auch das wird hier sehr stark kritisiert, weil man sagt, ja, jetzt haben die Hamas hat uns angegriffen, 1200 Tote, 100 Geiseln sind immer noch in Gaza. Und jetzt bekommen sie einen Staat, ist das die Belohnung? Quasi, das wäre ja quasi eine Aufforderung zum Mord. Das ist deshalb, es ist unheimlich schwierig, diese Situation.
Wie beurteilst denn du eigentlich jetzt aus deiner ganzen Beobachtung, du liest ja die Medien hier aus Europa, du bekennst natürlich die Diskussion, die auch eben von Israel-Kritikern kommt, du siehst die Lage vor Ort, du hast mit Leuten gesprochen, unterschiedlichster Couleur, unterschiedlichster politischer Polung in Israel selber. Wie beurteilst denn du, was ist dein Fazit für diese Kriegsführung? Ist das eine sinnlose Kriegsführung der Kriegsverbrechen. In den USA damals gab es ja dann immer mehr Kritik an den Amerikanern, bis sie sich da zurückziehen mussten aus Vietnam. Ich will das nicht gleichsetzen, das ist natürlich völlig etwas anderes, weil die Amerikaner sind nicht von den Vietnamesen direkt angegriffen worden, das ist mir schon klar. Aber so die Art der Kriegsführung, der asymmetrische Krieg, wie beurteilst denn du das? Ich meine, du kennst Israel seit so vielen Jahren. Sind da die Streitkräfte auf einem Irrgleis? Machen die Dinge, wird das bei uns aufgebauscht? Wird das bei uns sozusagen ideologisch oder propagandistisch verzerrt, weil aus entsprechender Position? Wie beurteilst denn du jetzt den Verlauf und die militärische Durchführung dieses Krieges?
Die militärische Durchführung ist brutal, aber ich weiß nicht, ob es eine Alternative gäbe, weil die Hamas hat das verdammt geschickt vorbereitet, indem sie in Schulgebäuden, in Spitälern, überall ihre Raketen versteckt hat, in Kinderbetten, überall. Und was auch immer die Israelis machen, also wenn sie das akzeptieren, also sobald menschliche Opfer zu beklagen wären, machen wir nichts. Da müssen sie eigentlich wieder abziehen, weil das hat die Hamas sehr, sehr geschickt gemacht aus ihrer Sicht. Und da gibt es eigentlich fast keine andere Möglichkeit.
Wenn ich
Der
daran
Fehler, nur
einhaken
noch,
darf, ja, oder bitte mach, Entschuldigung, ja.
der Fehler ist, dass die Leute, also dass die Regierung, an und vor allem der Premierminister, nicht definiert hat, was er will. Was ist das Ziel dieses Krieges? Er hat nur seine Floskel, absoluter Sieg. Das ist kein Operat, das kann man operativ nicht ausführen. Er sagt nicht genau, wie sieht Gaza aus, wenn der Krieg vorbei ist.
Er sagt aber, man muss diese Hamas entwaffnen, man muss diese Hamas vernichten. Das ist sozusagen, das würde man, wenn man jetzt Leute bei uns fragt, was ist das Ziel von Netanyahu, würde man sagen, würde man zur Antwort geben, das ist das Ziel. Das Politische ist noch gar nicht so präsent, wie das nachher weitergehen soll, sondern man muss diese unmittelbare Bedrohung ausschalten. Und ich habe mich auch gefragt, ich meine, ich habe darüber auch geschrieben, werde dafür auch kritisiert, weil diese eben Art der Kriegsführung löst viele Empörung aus. Es gibt auch Freunde Israels, die sagen, aber das geht doch nicht. Ich meine, so bringen die wirklich die ganze Welt gegen sich auf. Ich mache mich dann immer unbeliebt, wenn ich sage, ja gut, was wäre die Alternative gewesen? Wie hätte sich Netanyahu, wenn ich jetzt oder du, wenn wir an seiner Stelle wären, wie kann man sich wehren nach so einem 7.10.? Und du bist natürlich viel näher dran. Hätte es eine Alternative gegeben? Kann man diesen Krieg anders führen? Wie will man einen Krieg anders führen, wenn der Gegner sich unter zivilen Zielen vergräbt? Wie will man das anders lösen? Ich weiß es nicht, aber vielleicht hast du eine Überlegung
Ich
oder
weiß
gibt
es.
es Kritiker in Israel, die hier eine oder auch Armeespezialisten, die hier vielleicht eine andere Sicht haben und eine Alternative sehen. Ich habe bis jetzt keine gesehen, aber ich bin auch hier nicht der maßgebliche Meinungsmacher.
Ja, ich bin auch kein Militärmensch, aber was ich höre von Strategen, die sehen eigentlich kaum eine Alternative. Ihr großer Vorwurf, und das ist querbeet, also Opposition und regierungsnahe und selbst aus dem Kriegskabinett, der große Vorwurf, und da würden, also da stimmen die meisten, 70% würden mit dem übereinstimmen, dass eben das Ziel, es reicht nicht, dass man sagt, wir wollen die Hamas entwaffnen und ihre militärische Infrastruktur vernichten. Man muss sich fragen, was geschieht danach? Weil wenn das mal geschehen ist, dann ziehen die Israelis wieder ab. Und die Hamas innerhalb von kurzer Zeit drückt die Hamas wieder nach und dann verteilt sie wieder Nahrungsmittel, dann rekrutiert sie wieder Leute, dann ist sie wieder da. Und dieses Machtvakuum, das die Israelis entstehen lassen, das ist sehr schlecht und deshalb zieht den Krieg in die Länge, weil sie müssen dann wiederkommen. Das hat man beim Schieferspital gesehen vor einigen Monaten. Das hat ziemlich viel Schlagzeilen, für ziemlich viel Schlagzeilen gesorgt. Das haben sie während Wochen haben sie das quasi erobert und haben dort auch sehr viele Terroranlagen gefunden und Plätze, Tunnels, wo die Geiseln offenbar also gefangen gehalten worden sind und dann abgezogen worden sind, als die Israelis kamen. sind sie weg, die Israelis, und nach 4 Wochen etwa mussten sie wiederkommen, weil die Hamas dort wieder sich installiert hatte.
Also offensichtlich, also mich erinnert das etwas an diese Kriegsführung der Amerikaner in Vietnam. Ich war ja kürzlich dort, deshalb jetzt immer diese Anspielungen, das ist ja dort genau gleich gelaufen. Sie haben bestimmte Gebiete bombardiert. Da haben zum Teil die Vietcong-Kämpfer 3 Jahre lang, also unter erbärmlichsten Zuständen, da im Erden, in Erdkanälen, in Erdlöchern im Grunde gehaust. Das war auch ein Tunnelsystem, aber natürlich viel primitiver als das da von der Hamas. Und das ist extrem schwierig, oder da so etwas beizukommen. Wie beurteilst du diese Vorstöße jetzt des Kriegsgerichts, dieses Strafgerichtshofs in Den Haag? Da sind ja 2 Sachen hängig. Das eine ist der Haftbefehl und das andere ist der Versuch dieses Gerichts, den israelischen Streitkräften, der israelischen Regierung zu verbieten, in Rafah eine Offensive zu machen. Was ist da deine Einschätzung?
Es ist keine rote Karte, die der Gerichtshof ausgesprochen hat, sondern es ist eine orange Karte. Also man sagt, wenn ihr weitermachen wollt in Rafah, dann müsst ihr quasi möglichst sanft vorgehen. Und da haben sich die Israelis nach langen Zögern und Diskussionen und Drohungen aus Washington haben sich mit den Amerikanern verständigt, wie sie in Rafah vorgehen wollen. Und ich glaube, sie haben ihre Vorgehensweise ein bisschen abgeschwächt. Rafah ist aus 2 Gründen wichtig. Erstens sind dort die Schmuggeltunnels nach Ägypten. Also wenn das nicht kontrolliert wird, dann ist die Hamas im Nu wieder aufgerüstet. Und das wäre nicht im Sinn des Kriegs. Und ein zweiter Grund, man vermutet, dass dort Geiseln noch versteckt sind, tot oder lebendig. Und man vermutet dort die Hamas-Führung, dass sie sich dort irgendwie vergraben hat in einem der Tunnels. Und wie das Beispiel jetzt heute Mittag gezeigt hat, die Abschussrampen sind dort immer noch intakt. Und solange die intakt sind, gibt es hier keine Sicherheit. Also es ist wirklich ein unheimlich schwieriger Entscheid. Einerseits verspielt man es mit dem Westen, mit den Kritikern, die diese Bilder sehen, diese scheußlichen Bilder. Andererseits sieht man diese Bilder hier nicht, weil dieses Iron Dome, weil der eben dafür sorgt, dass die abgefangen werden.
Israel, wir haben vor ein paar Wochen oder Monaten darüber gesprochen. Damals kamst du zum Schluss in der Beobachtung, dass dieser Krieg in Gaza in der arabischen Welt jetzt nicht die Straße in helle Aufruhr versetzt habe, dass der Impuls, mit Israel zusammenzuarbeiten und eine Lösung zu finden, dass das nach wie vor überwiegend sei, dass die Hamas an sich eben das verdrängte oder etwas in Vergessenheit geratene Kapitel Palästina gewissermaßen mit Brachialgewalt hier wieder auf die Agenda zurückhebelte. Wie siehst du das jetzt in der arabischen Welt? Ich meine, das ist ja offensichtlich auch ein Ziel der Hamas, eben jetzt sozusagen die arabische Welt aufzubringen gegen Israel. Also so interpretiere ich das. Verfängt das? Geht da das Kalkül der Hamas auch auf?
Bisher ist es nicht aufgegangen. Die Araber, die in Israel wohnen, also die israelischen Araber oder die israelischen Palästinenser, die haben einen israelischen Pass und sind absolut gleichberechtigt, die haben sich dem Hamas-Aufstand nicht angeschlossen. Das ist eine große Enttäuschung für die Hamas. Die hatte gehofft, dass nun der Aufstand in Israel selber losgeht. In der Westbank ist zwar laut Umfragen die Begeisterung für die Hamas sehr groß, für das, was sie getan haben, aber man sieht, dass es kommt kaum zu Demonstrationen auf der Straße für die Hamas. In Jordanien, dort ist es ein bisschen unruhiger, dort gibt es Demonstrationen für die Hamas, aber im sonstigen arabischen Raum ist es eigentlich für die Hamas eine Riesenenttäuschung. Also sie freuen sich mehr über Europa und die USA, wo ja ziemlich was ziemlich wild hergeht, zu und hergeht für die Hamas, aber nicht im arabischen Raum. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Demonstrationen unterdrückt würden oder dass die Leute Angst haben. Aber wenn es wirklich eine Masse wäre, dann würde man das, dann würden sie sich davon nicht abhalten lassen. Also von daher eine ziemlich große Enttäuschung für die Hamas immer noch, was nicht heißt, dass die Sympathien auf der Seite der Palästinenser sind, aber nicht so manifest, wie die Hamas sich das gewünscht hätte.
Und das sagt dir, dass auch das Risiko, dass das demnächst passieren könnte, dass also nun sozusagen in der arabischen Welt das auch ja, zum Anlass genommen wird, um dann wirklich mit vereinten Kräften gegen Israel vorzugehen. Wie groß ist dieses Risiko? Wie beurteilst du das?
Das sehe ich im Moment nicht. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Aus mehreren Gründen. Erstens, also in Frage kämen die Jordanier. Die Jordanier sind auf die Israelis angewiesen gegenüber dem Iran. Also die braucht ohne israelische Unterstützung, Geheimdienst oder im Notfall wäre Jordanien wahrscheinlich am Ende. Die Ägypter sind jetzt zwar ein bisschen böse, weil Israel den Streifen in Rafah, den Grenzstreifen in Rafah quasi sich vorgenommen hat, ohne das mit den Ägyptern zu besprechen im Voraus. Aber ich glaube, die sind auch interessiert, dass sie da eine ruhige Front haben im Prinzip. Und dann gibt es noch eine Gefahr, ist die Hisbollah, dass die von den Iranern
Von den
unterstützte
hier.
Miliz. Und da ist im Moment schwierig abzusehen, ob die ihre Angriffe verstärken. Im Moment kommen, wie gesagt, kommen pro Tag 20 bis 50 Raketensalven auf den Norden Israels. Die Leute hier, also die Militärstrategen, meinen, dass sobald im Gaza Ruhe herrscht, im Gazastreifen Ruhe herrscht, dass auch die Hisbollah quasi ihre Aggressionen aufgeben werden. Und dann gibt es noch den Iran in der Ferne. Ich glaube nicht, dass die haben jetzt eigene Sorgen mit der Nachfolgeregelung von Raisi und da sehe ich im Moment kein Angriffspotenzial.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, ein wichtiger Auslöser dieser ganzen Eskalation sei das rechts bis rechts extreme Regierungsbürger, auch religiös hochmotivierten Vertretern, die sozusagen mit einer Art biblischen Agenda in diese Kampfzone hineingehen. Es werden dann auch entsprechende Bibelstellen zitiert. Amalek, das ist so ein Wort, das, glaube ich, auch der Premierminister einmal verwendet hat. Also quasi die religiösen Fundamentalisten der Israeli, die hätten hier eben sozusagen Oberhand gewonnen gegenüber der säkularen, weltlichen, etwas liberalen Fraktion. Und diese Entwicklung, sozusagen das Spiegelbild zu der ganzen Islamisierung und auch der sozusagen in der islamischen Welt zu beobachtenden Radikalisierung, das habe sozusagen auch in Israel stattgefunden. Und so schaukle sich das hoch. Und es brauche jetzt wieder Liberale, es brauche Vernünftige, Säkulare und so weiter. Das ist so eine Erzählung, die ich auch aufgeschnappt, die ich auch gehört habe. Wie beurteilst du das?
Netanyahu hat sich in eine Falle be begeben mit den beiden ultraradikalen messianischen Ministern, Ben-Gvir und Smotrich. Und er ist jetzt von ihnen abhängig, weil die wollen nichts von einem Waffenstillstand wissen. Die drücken auch heute wieder ein Tweet nach dem Angriff auf Tel Aviv. Jetzt aber los, hat Ben-Gvir getwittert. Das heißt, solange er auf diese beiden angewiesen ist, sehe ich keine Möglichkeit, dass es zu einem Frieden kommt. Sollten die beiden aber aus der Regierung austreten, dann hätte Netanyahu immer noch eine Mehrheit, wenn es um Gaza geht. Weil die Opposition hat angekündigt, sobald, also wenn es darum geht, dann unterstützen wir Netanyahu von außen. Und er könnte also, wenn er wollte, aber offenbar will er im Moment nicht.
Und was wäre denn anders, wenn jetzt eine eher säkulare Regierung, wenn jetzt diese sogenannten Rechten oder religiös Rechten, wenn die nicht dabei wären, wenn andere liberalere Kräfte aus dem Parteienspektrum Israels jetzt in der Regierung wären? Was würde sich dann ändern? Was würde sich nicht ändern?
Ich vermute, dass endlich einmal ein Ziel festgelegt würde. Also quasi nicht einfach Hamas entwaffnen, Hamas definitiv besiegen
Sondern die
oder
politische
absolut besiegen.
Perspektive würde dann aufkommen.
Genau. Das ist zu hoffen, wobei auch hier, da wird gestritten, das ist klar. Also wie das aussehen wird und ein israelisches Diktat, also jetzt quasi übergeben wir das Ganze der Hamas, der Fatah von Mahmoud Abbas, das würde nicht unbedingt akzeptiert von der anderen Seite. Das ist eine ziemlich schwierige Situation. Und die würden auch, also angenommen, die Fatah käme als Regierungspartei in den Gazastreifen zurück, die würden wahrscheinlich ziemlich schnell ermordet. Es gab ja vor etwa 15 Jahren einen Bürgerkrieg in Gaza zwischen Fatah und Hamas. Und die Fatah wurde zum Teufel gejagt oder in die Westbank verjagt. Und es ist eine heillos komplexe Situation.
Aber es würde sich, und das ist vielleicht interessant, jetzt etwas, wenn da aus Deutschland oder auch Österreich und so weiter, Mitteleuropa da Leute zuhören, deiner Einschätzung nach würde sich zum Beispiel die Art und Weise, dass eben die israelische Armee da Krieg führt, dass es zivile Opfer gibt, das würde sich nicht ändern, wenn sich die Regierungszusammensetzung da ändert. Denn aus israelischer Sicht, und das habe ich verstanden, so parteiübergreifend, geht es hier tatsächlich um eine existenzielle Bedrohung. Und der Feind, der hat halt, ist gewissermaßen darauf angelegt, sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung zu verstecken.
Mehr als das. Ich muss dir vorstellen, es sind etwa schätzungsweise, man hat keine genauen Zahlen, 100.000 Leute sind auf der Flucht des Landes, wo es sicher ist. Und das ist ein Riesenproblem. Also wenn du dir vorstellst, dass quasi ein Teil des Tessins wegfällt, weil die Nachbarn den Tessin mit Raketen beschießen, dann ist das ein Problem. Das ist ein Problem ökonomisch, das ist ein Problem emotional, das ist sicherheitsmäßig ein Problem. Solange dieses Problem nicht gelöst ist und solange die Geiseln nicht wieder da sind, tot oder lebendig, kann sich niemand erlauben, diesen Krieg zu beenden.
Und ich bin auch zu dieser Einschätzung gekommen, jetzt als aus der Distanz sozusagen eine Ferndiagnose, dass jede Regierung auf der Welt, die mit so einer Situation konfrontiert wäre, müsste, ob es ihr gefällt oder nicht, du musst diese Bedrohung ausschalten, sonst verlierst du ja im eigenen Land komplett den Rückhalt. Sonst haben die Leute das Gefühl, warum sind wir, warum leben wir in Israel? Warum haben wir eine Armee? Warum zahlen wir Steuern? Warum halten wir uns an die Gesetze? Warum sind wir überhaupt noch hier? Wir müssen in ein anderes Land gehen, wo wir sicher sind. Also wenn die Regierung diesen Schutz nicht gewährleisten kann, dann bricht der Staat zusammen.
Vor allem, stimmt, vor allem, weil am 7. Oktober, das ist ein Spruch, den man hier immer wieder hört, fast täglich, am 7. Oktober hat die Regierung die Leute im Süden im Stich gelassen. Die waren während bis zu 24 Stunden ohne Armee. Die Regierung hat absolut versagt, man kann das nicht anders sagen, diese Bevölkerung zu schützen. Und das vergessen die nicht. Und sie vergessen auch nicht, dass seit 8 Monaten immer noch rund über 100 Geiseln im Gazastreifen sind. Trotz dieser massiven militärischen Aktion. Und es gibt den Verdacht, es gibt Vermutungen, es gibt den Vorwurf, dass Netanyahu eigentlich kein großes Interesse hat an einem schnellen Kriegsende. Kann man nicht belegen, kann man nicht beweisen. Aber der Grund, warum diese Vorwürfe aufkommen, ist, dass er bisher noch keine Verantwortung übernommen hat, haben wir auch schon darüber gesprochen. Also er ist seit 15 Jahren an der Spitze der Regierung und ist eigentlich also verantwortlich für all das, was läuft und dass die Armee, die Geheimdienste etc. an diesem Tag vollkommen versagt haben. Da ist letztlich er verantwortlich. Als in jeder Firma wäre er schon längst zurückgetreten.
Ein Argument, das auch mir immer wieder entgegengehalten wird, wenn ich so argumentiere, sagen, ja, Herr Köppel, Sie setzen jetzt einfach hier den Anfangspunkt am 7. Oktober 2023 und das sei natürlich komplett unzulässig, denn dieser Krieg, auch dieser Terroranschlag, dieses Massaker vom 7.10., das hat eine lange Vorgeschichte. Da können wir zurückblenden bis in die Staatsgründung Israels 1948 und das ist sozusagen die Ursünde gewissermaßen Israels und auch der sogenannten Weltgemeinschaft, dass man damals die Palästinenser um ihre Heimat gebracht hat. Familien, die da seit Hunderten von Jahren gelebt haben, sind da vertrieben worden, wurden zum Teil umgebracht. Also unaussprechliches Leid sei da über die Palästinenser gebracht worden und Israel heute faktisch eine Besatzungsmacht. Und wenn man halt eine Besatzungsmacht ist, dann gibt es eine Resistance, dann gibt es sogenannten Terror, den aber die Terroristen als Befreiungskampf interpretieren. Ich meine, du hast ja noch mit dem Scheich Yassin seinerzeit Interviews gemacht in der Weltwoche. Du hast also wirklich mit allen Seiten hier der Medaille gewissermaßen Gespräche geführt und dich damit auseinandergesetzt. Und Scheich Yassin war ja auch einer, der gesagt hat, Entschuldigung, die Hamas ist nicht eine islamistische Organisation, sondern die Hamas ist eine Befreiungsorganisation. Und so drückt sich ja auch der türkische Präsident Erdogan aus. Und viele Kritiker Israels, hier auch in der Schweiz, ich bekomme viele E-Mails auch von Ihnen, die sagen, ja, um Himmels Willen, das dürfen Sie nicht ausblenden. Du bist ein großer Kenner. Was, wenn du in einer Diskussion bist, was entgegnest du da? Was sagst du den Leuten, die im Grunde festhalten, ja, Israel 1948, ihr habt einfach die Palästinenser da zu stark unterdrückt und jetzt gibt es die brutale Retourkutsche. Das wollen wir nicht rechtfertigen, das will ich denen auch nicht unterstellen. Aber das Unheil ist sozusagen irgendwo auch mitverursacht worden durch Israel. Was ist da das Argument oder was würden auch vielleicht deine Kollegen oder wer auch immer Israelis sagen, die sich damit auseinandersetzen?
Wenn wir jetzt Gaza, es geht um Gaza. Und Gaza war seit 15 Jahren, ist es praktisch ein Staat. Gaza war eigentlich ein kleines Singapur. Das hat man vielleicht zu wenig mitbekommen, aber in Gaza gab es einen wunderschönen Strand, es gab Hochhäuser, es gab, die wurden zum Teil zerstört, es gab Kino, es gab, nein, Kino nicht, aber es gab Cafés, es gab die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen für Studenten, die haben Stipendien bekommen. Und die Israelis, ich komme jetzt vielleicht noch auf den Grund, warum die Israelis das nicht gemerkt haben, die waren eigentlich der Meinung, dass die Hamas an diesem relativ guten Zustand ein Interesse hat und den nicht aufs Spiel setzen wollen. Da haben sie sich getäuscht. Ob die Israel, ich weiß nicht, wenn das eine Befreiungsarmee wäre, dann weiß ich nicht, was das mit Vergewaltigung und mit Kopfabschlagen und mit Sexsklavinnen nehmen. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Mühe mit dieser Argumentation. Auch vor dem Hintergrund, dass es den Leuten in Gaza wirklich, also ich war einige Male dort und ich habe dann jeweils einen Kollegen dort gefragt, soll ich dir was mitbringen? Weil ja alle gesagt haben, sie haben nichts. Und dann, ich höre noch, wie er das sagt, no thanks, I have everything I need. Ich habe alles, was ich brauche. Auch jetzt die Berichte über Hungersnot und so, ich bin nicht sicher, dass das stimmt. Also ich war jetzt nicht mehr dort seit Kriegsbeginn, aber ich habe mit einigen Palästinensern in Gaza gesprochen und die sagen, also die Bäckereien funktionieren wieder. Es gibt Büchsenfleisch, immerhin, das ist vielleicht nicht so attraktiv über Monate hinweg. Sie haben fast kein Gemüse, das ist auch wahr. Gemüse gibt es zwar, aber es ist sehr teuer und unerschwinglich. Dass das Gemüse unerschwinglich ist, hängt damit zusammen, dass die Hamas den Handel wieder im Griff hat und Horrorpreise verlangt, wobei die Preise sind jetzt wieder heruntergekommen, weil es kommt mehr Ware rein. Einen echten Mangel gibt es an Wasser, wie ich gehört habe. Das ist effektiv knapp. Jetzt die These.
Aber die Frage ist ja eigentlich, das sind ja die unmittelbaren Gräuel in diese Situation, die wir jetzt haben. Aber das Hauptargument, das ich hier aufschnappe, ja, das ich lese, das auch mir in E-Mails entgegengehalten wird, ist, das ist sozusagen, und das wollen sie nicht, das wollen jetzt also die mir schreiben, nicht rechtfertigen, sagen nicht, die finden das gut, was da passiert ist am 7.10. Aber es gäbe eben ein historisch aufgestautes Unrecht gegenüber den Palästinensern, die da um ihr Recht, um ihr Land und so weiter betrogen worden zu sein. Und weil sie eben auf keinen grünen Zweig kommen, politisch und so weiter, wie ist die Frust, ist der Hass so groß, dass er sich dann in diesen Fürchterlichkeiten austobt. Aber an der Urwurzel steht dieses historische Unrecht, das da passiert sei. Das ist sozusagen the big snorting elephant in the middle of the room gewissermaßen. Was ist da deiner Meinung nach ein Gegenargument oder was würdest du bei solchen Einschätzungen erwidern?
Dass die Araber, und sie haben sich nachher Palästinenser genannt, dass sie eigentlich jeden Kompromissvorschlag abgelehnt haben. Also wenn sie nicht davon ausgehen, dass die Israelis jetzt wieder quasi wegziehen nach Deutschland, Polen, Russland und Marokko, woher sie kamen, wenn man also nicht davon ausgeht oder wenn sie nicht davon ausgehen, dann müssten sie eigentlich Hand zum Kompromiss bieten. Haben sie mehrmals abgelehnt. Haben wir in der Weltwoche am Anfang des jetzigen Kriegs eine ziemlich große Geschichte darüber gemacht, so dass sie eigentlich nicht wollten. Und die Israelis und mit Terror, also nach der letzte große Versuch war von Ehud Olmert, der hat den Palästinensern praktisch die ganze Westbank zugestanden. Aber es war bei ihm, das ist der Präsident der Palästinenser, der war bei ihm zu Hause und dann hat der Olmert ihm gesagt, jetzt unterschreibe. Und der Abbas hat gesagt, nee, ich muss das zuerst besprechen. Und laut Version von Olmert ist der Abbas nie mehr zurückgekommen mit der Unterschrift. Das heißt, er hatte Angst, diesen Kompromiss einzugehen. Und bei den Israelis, muss ich sagen, gibt es heute je länger, je weniger Leute, die zu einem Kompromiss bereit sind, wobei ich nicht genau weiß, was sie überhaupt wollen, weil die Alternative zu Zwei-Staaten-Lösung wäre die Ein-Staaten-Lösung. Und das wäre wahrscheinlich nicht sehr wünschenswert, also weder für die Israelis noch für die Palästinenser, wobei es gibt einige Palästinenser, die das gerne möchten, weil sie hier eine bessere Sozialversicherung haben als bei ihnen zu Hause und bessere Krankenversicherung etc.
Ja. Und
also
Eingang,
das Argument.
Ja, Entschuldigung.
Nee.
Okay, und ein Punkt, der auch immer wieder kommt, und ich als jemand, der eben mit der Geschichte sich da nie auch nur annähernd so gut auskennt wie du, das andere Thema sind natürlich diese Siedler. Also in der Westbank, oder das wird auch immer als ein Riesenunrecht geschildert, oder dass hier sozusagen eine Art Kolonisierung stattfinde und Übergriffe. Das wird ja auch innerhalb von Israel kritisiert, ist von den Amerikanern zum Teil kritisiert worden. Wie kommt eigentlich diese ganze Siedlungspolitik ins Spiel hinein, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, ist es vielleicht nicht der passende Zeitpunkt im Angesicht eines Raketenangriffs, aber ich glaube, es ist interessant, wenn die Leute zuhören und hier auch etwas Hintergrundinformationen bekommen zu dieser ganzen Lage. Wie ist denn diese Siedlungspolitik aus deiner Sicht einzuordnen? Auch das ein Reizthema natürlich bei uns in den Medien und in den Gesprächen.
Das ist ein Riesenproblem und die Regierung unternimmt nichts, dieses Problem zu verkleinern. Der Polizeiminister ist selber ein Siedler und der wohnt in der Nähe von Hebron. Und der würde, dem käme es nie in den Sinn, gegen seine Landsleute in der Westbank vorzugehen mit seiner Polizei. Er ist auch ideologisch ein Befürworter der Besiedlung. Er will auch den Gazastreifen besiedeln. Das ist einer der Streitpunkte innerhalb der Regierung jetzt. Also diese ganze messianischen Politiker, die wollen den Gazastreifen besiedeln, was ich glaube nicht, dass das geschehen wird. Die Siedler sind, es gibt normale Siedler, ich sag mal normale Siedler, also Mittelklasse, die sind dorthin gezogen, weil es dort günstigen Wohnraum gibt und die sind an und für sich, wie soll ich sagen, sind okay, jetzt rein als Bevölkerungsgruppe. Aber es gibt viele Siedler, vor allem junge, die in sogenannten Außenposten sind, die einfach ein Stück Land nehmen und dort ein Zelt aufstellen und dann expandieren. Die sind gefährlich. Sind gefährlich, weil sie die Stimmung vergiften.
Und wieso unternimmt denn da die Regierung deiner Ansicht nach nichts dagegen? Oder was wäre sozusagen, wenn ich jetzt einen Befürworter der Siedlungspolitik hier vor dem Mikrofon hätte, was würde der sagen, sozusagen als Rechtfertigung dieser Siedlungspolitik, als Begründung? Gibt ja auch die andere Sicht hier, aber warum unternimmt die Regierung nichts dagegen? Und was würde eben vielleicht so ein junger Siedler sagen, warum das eben gerechtfertigt und richtig ist, was er macht?
Ja, für die ist die Bibel ist quasi das Grundbuch. Und da kann man nicht groß darüber diskutieren. Die Frage, warum unternimmt die Regierung nichts dagegen, also das konkrete Netanyahu, weil er dann gestürzt würde. Weil in seiner Regierung sitzen Siedlervertreter und wenn die sagen, wir wollen ausbauen, die Siedlungen, dann treten die aus der Siedlung aus, aus der
Aus der
Regierung aus.
Regierung, aus der Regierung. Also
Und
eine
ja.
wirklich komplexe Situation im Nahen Osten. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die mich auch immer drängender beschäftigt und die man hört, auch jetzt unter der jüdischen Bevölkerung in der Schweiz, wenn man Diskussionen führt, Freunde von mir etc. Da gibt es solche, die sich jetzt ernsthaft Sorgen machen um den Fortbestand von Israel. Also das Wort existenzielle Auseinandersetzung höre ich öfters, als ich das vielleicht in anderen Krisen gehört habe. Ich will es auf eine Frage herunterbringen. Könnte Israel tatsächlich geschlagen, ja zerstört werden, wie das die Hamas damals in ihrer Gründungscharta, die wir hier abgedruckt haben in der Weltwoche seinerzeit, ist das ein realistisches Szenario? Ist das wahrscheinlicher geworden? Also sehen wir hier tatsächlich einen verschärften Existenzkampf Israels, obwohl ja die meisten Kritiker gerade hier in Europa das Gegenteil vermutlich behaupten würden und sagen würden, nein, im Gegenteil, die Israelis sind da die Übermächtigen, die da die Palästinenser himmeltraurig behandeln. Aber existenzielle Auslöschung Israels, was sagst du zu diesem Thema?
Militärisch glaube ich nicht. Da ist die Armee einfach zu stark. Und das wird man wahrscheinlich als Zynismus abtun, wenn man uns zuhört. Aber die Armee hat sich bisher zurückgehalten. Also die Armee, wenn sie wirklich einen Genozid veranstalten wollte, was sie nicht will, wenn sie das wirklich wollte, dann hätte sie eine Möglichkeit, dann hätte sie Möglichkeiten dazu. Und zwar nicht unbedingt die Artbombe, die da ab und zu zirkuliert, sondern einfach flächenmäßig bombardieren.
Wir könnten das
Und
Beispiel nehmen 1945 in Deutschland. Ich meine Dresden, all die Städte, diese Bombardierungen. Und ich glaube, das wird auch aus meiner Sicht heute etwas ausgeblendet. Ich meine, diese Flächenbombardierungen der deutschen Städte, das ist nicht etwas, was wir auch nur annähernd im Gazastreifen sehen, soweit ich das beurteilen kann.
wie gesagt, ich war nicht dort, ich kann mich nur auf Bilder stützen und das sieht nicht gut aus, das ist ganz klar, da muss man alles tun. Aber es ist kein Genozid. Also das wäre der erste Genozid, wo nach einigen Jahren mehr Leute da sind als am Anfang. Also das ist eine Umkehr. Die
Ja, und die
Existenz Israels.
Streitkräfte, hast du ja mal gesagt, die geben ja immerhin auch Warnungen ab vorher, wenn sie bestimmte Gebiete angreifen oder aus ihrer Sicht angreifen müssen, weil eben militärische Infrastrukturen darunter verborgen sind. Und das ist auch nicht das
Die
Verhalten
Warnungen,
von
die Warnungen.
Völkermördern, wenn sie noch Vorwarnungen abgeben. Also ich habe immer das
Ja.
Beispiel gebracht, also das haben die Nazis nicht gemacht, als sie da im Osten oder einen humanitären Korridor ins Warschauer Ghetto gelegt, um es jetzt auf ein ganz drastisches Beispiel zu bringen. Das haben wir nicht gesehen damals.
Die Warnungen kommen per Flugblatt oder über Telefonanrufe oder mit einem klopfen aufs Dach und dann wissen die Leute, sie müssen gehen. Sie werden dann aber von der Hamas oft aufgehalten zu gehen, weil die Hamas will schreckliche Bilder. Die Frage nach der Existenz, ich glaube, militärisch ist die Existenz wenig gefährdet, aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, die Marke Israel ist ein bisschen toxisch, nicht ein bisschen, ist toxisch geworden. Das merkt man, dieser Cyber-Experte, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, an der Konferenz, wo sonst immer sehr viele Leute gekommen sind jetzt sehr wenige gekommen. Hängt auch damit zusammen, dass die Flugverbindungen nicht immer funktionieren und man nie weiß, ob sie abgesagt werden oder nicht. Aber das Image des Landes hat stark geschadet und das hat Auswirkungen. Wenn man sich vorstellt, dass der Netanyahu, falls der Internationale Strafgerichtshof die Klage gegen ihn annimmt, dann kann er eigentlich nur noch in die USA reisen. Also der Scholz hat gesagt, wenn er wurde gefragt, ob, also sein Regierungssprecher wurde gefragt, würden Sie den Netanyahu verhaften? Und der Scholz hat nicht selber geantwortet, sondern seine Regierungssprecher. Ja, klar, das ist das. Ich habe übrigens diese Frage dem EDA gestellt vor 2 Tagen.
Ja, dem Schweizerischen
Also,
Außendepartement, ja, dem Bund, ja.
genau, habe aber noch keine Antwort bekommen. Also ich wollte wissen, ob Sie den Netanyahu verhaften würden, falls der Haftbefehl angenommen wird. Es ist ja erst ein Antrag
Ja.
für diesen
Muss noch
Haftbefehl.
entschieden werden. Wir sind etwas länger geworden, als ich das gedacht habe, aber sehr interessant. Vielen Dank in diesen fürchterlichen Zeiten. Ja, das ist vielleicht mein letzter Punkt hier. Wie muss man sich jetzt das Leben in Tel Aviv vorstellen, wenn jetzt, gut, heute ist nochmal alles zu unter Opsi gegangen mit diesem Raketenangriff, aber wenn du sonst dich auf den Straßen bewegst, wenn du mit den Leuten unterhältst, wie ist das Leben in Tel Aviv? Was sind die Gespräche? Gibt es eine, nehme an, immer, gibt immer eine Normalität, auch im Krieg? Wie hat sich vielleicht diese Normalität verändert gegenüber früher? Was ist da so dein atmosphärischer Befund?
Also in Tel Aviv merkt man eigentlich nichts, sondern rein äußerlich. Das ist normal. Ich habe gesagt, die Restaurants sind voll, es gibt wieder Staus auf den Straßen. Das heißt, die Leute gehen wieder raus. Wenn man aber mit den Leuten spricht, ich war heute beim Gemüsehändler oder mit Nachbarn und die begreifen es im Moment nicht. Sie begreifen nicht quasi das Unverständnis im Westen über das israelische Vorgehen. Sie begreifen nicht dass immer noch 100 Geiseln im Gazastreifen sind und dass die Regierung es nicht schafft, diese rauszuholen. Man wirft das nicht der Hamas vor, im Übrigen hier, sondern der Regierung. Man wirft ihr vor, dass sie zu wenig unternimmt, um diese Leute rauszuholen. Und man fragt sich, wohin soll das? Der Netanyahu spricht nicht mehr zum Volk. Er gibt keine Interviews mit israelischen Medien. Er gibt selten Pressekonferenzen. Und mein Eindruck ist, dass er stark unter Druck ist, aus verschiedenen Gründen, also innenpolitisch, außenpolitisch und so weiter. Und die Stimmung ist so, wenn man nicht über den Krieg spricht, ist die Stimmung gut. Sobald man auf den Krieg zu sprechen kommt, kommen Zweifel auf.
Und ich fasse zusammen, das ist, du spürst hier natürlich eine Erosion des Vertrauens in die eigene Staatsführung, in die Person des
Total.
Premierministers, der ja schon so lange an der Macht ist, sich immer wieder gehalten hat durch alle möglichen Konstellationen hindurch. Pierre, ganz
Und ich bin
herzlichen
nicht
Dank.
sicher, nur noch ganz kurz, ich bin nicht
Bitte,
sicher, dass er
bitte.
nicht wiedergewählt würde. Ich bin nicht sicher, dass er nicht wiedergewählt würde, falls es dann in 2 Jahren zu Wahlen kommt oder vorher.
Okay. Also doch nicht eine sozusagen Kernschmelze des Vertrauens, sondern eher ein etwas mottendes Misstrauen, das vielleicht sich nicht im Wahlverhalten ausdrückt. Lieber Pierre, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Alles Gute nach Tel Aviv. Ich glaube, die Leute haben letztlich eben doch keine Begriffe davon, wie es ist. Auch in einer Pseudonormalität, wenn wir da so kommunizieren, könnte es ja nebenan sitzen, hier gewissermaßen, aber du bist an einem Ort, der unter Raketenbeschuss ist. Und alles Gute dir und deiner Familie weiterhin.
Danke.